Ich habe lange überlegt, was ich für dieses Ferienlager für ein Thema nehmen könnte. Ein Thema, was eigentlich so großartig sein sollte, so war meine Hoffnung, dass es jeden, der hier hinkommt, tatsächlich etwas durchs Leben gehen kann. Das hofft man ja immer. Jeder, der Vorträge hält in solchen Rahmen, hat diese noble Projektion, diese noble Hoffnung. Und irgendwann war es sehr klar, es müssen die acht Gebete von Chaitanya Mahaprabhu sein, die als Shikshana Stakar bekannt sind. Ich glaube, ich sollte an dieser Stelle noch Chaitanya Mahaprabhu vorstellen, sodass wir seine Gabe oder sein Geschenk durch diese acht Unterweisungen in richtiger Weise schätzen können. Sri Chaitanya Mahaprabhu wird in den griechischen Schriften, die lange, lange vor seinem Erscheinen geschrieben worden sind, vorhergesagt als die barmherzigste Inkarnation Krishnas schlechthin. Deswegen ist sie am barmherzigsten, weil sie das gibt, was keine andere Inkarnation vorher gegeben hat. Nämlich Liebe zu Krishna. Krishna ist erschienen als eine Singerin und hat den Dämonen Hiranyakashipu beseitigt. Aber er hat keine Liebe zu Krishna gegeben. Krishna ist erschienen als Buddha und hat viel gesprochen, aber nichts über diesen sehr vertrauten Bereich, diesen engsten Bereich des Krishna-Bewusstseins, nämlich diese unertauschbare, diese wie durchschmolzenes Gold strahlende Liebe, die das individuelle Lebewesen wieder verbindet mit Rataraj Krishna, dem Inbegriff aller Schönheit und Freude. Chaitanya Mahaprabhu ist deswegen eine so wichtige Inkarnation und hat deswegen dieses unglaubliche Geschenk der Liebe zu Gott frei verteilt, weil er eigentlich eine Kombination ist. Er ist eine Kombination von Radha und Krishna. Die absolute Wahrheit hat sich ewig nicht geteilt in Radha und Krishna. Und so gibt es zwischen Radha und Krishna eine ewige Kladini. Kladini heißt eine Shakti, eine Freudenenergie, die wir vergeblich suchen in der materiellen Welt. Diese Kladini-Shakti, Freudenenergie, reflektiert sich auch in dieser materiellen Welt in Form der Freuden, die die bewegten Seelen suchen. Aber immer wieder wenden sich die freudensuchenden Seelen von der materiellen Freude ab, auf der vergeblichen Suche nach Lani, diesen spirituellen Freudenaustausch, der zwischen Radha und Krishna stattfindet. Nun, keiner sollte denken, es heißt, dass sich die absolute Wahrheit auf ewig trennt, dass es noch eine höhere Wahrheit gibt als Radha und Krishna. Dass Radha und Krishna eine untergeordnete Wahrheit ist. Nein! Krishna ist die absolute Wahrheit. Und Krishna hat sich geteilt in Radha und Krishna, um dort Freude in, eine Freude zu kosten. Und Krishna ist wieder zusammengekommen als Radha und Krishna in dieser goldenen Inkarnation von Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu hat nun durch seine Inkarnation diese kleine Shakti, die zwischen Radha und Krishna gekostet werden, diese kleine Shakti hat er zugänglich gemacht für alle bedingten Seelen der materiellen Welt, die vergeblich versuchen, Ekstase und ekstatische Freude zu kosten. Der wohl vergeblichste Versuch in der materiellen Welt Freude zu kosten, ist, dass man sich Sexualität zuwendet, die einen Anfang und ein Ende hat, und ein Licht, dieses Aufflackern in dem materiellen Körper, in dem Nervensystem dort bildet. Es gibt eine Chronologie von Chaitanya Mahaprabhus Werken. Er hat 24 Jahre gelebt als Grihastha und hatte nach dem 24. Lebensjahr dem Haushälterleben entsagt und ist für 6 Jahre gereist durch ganz Indien, um Krishna Bewusstsein oder Liebe zu Gott zugänglich zu machen. Ich glaube, jeder weiß von Chaitanya Mahaprabhus Reisen und wir alle hoffen, vielleicht irgendwann einmal in diesem Universum erscheinen zu dürfen, wenn Chaitanya Mahaprabhu gerade erscheint, um zu sehen, was er gemacht hat. Chaitanya Mahaprabhu hat gechantet und hat dabei Leute einfach umarmt, die er zu Fass gekriegt hat. Die sind von der Umarmung Chaitanya Mahaprabhus völlig geläutert worden, haben völlig ihre materiellen Bedürfnisse oder ihre materiellen Identität vergessen und sind als reine Gottgeweihte auf der höchsten Ebene der transzendentalen Verwirklichung weitergegangen. Yes. So, nach 6 Jahren Reisen, wo Chaitanya Mahaprabhu diese, sagen wir mal, Flugwelle des Krishna-Bewusstseins inszeniert hat, hat er sich zurückgezogen und ist dann 18 Jahre in Jagannath Puri, einem heiligen Ort, geblieben, wo er sich hauptsächlich in der Kosten der transzendentalen Ekstase beschäftigte. Er zog sich zurück von dieser Welt und war ständig in seiner er war nicht mehr in dieser Welt sozusagen. Sein Körper existierte nur noch so pro forma, sein Bewusstsein war aber vertieft in dem Bereich, den jeder, der seinen Fuß nur in Feuch erlangen will, nämlich der ewigen spirituellen Welt. Und er war dort in ewigen transzendentalen Aktivitäten beschäftigt, obwohl sein Körper noch in dieser Welt existierte. So, vor dieser Zeit hatte Chaitanya Mahaprabhu 8 Verse komponiert, mit denen er den Menschen im Allgemeinen lehren wollte, wie oder was Krishna-Bewusstsein eigentlich ist. Obwohl Chaitanya Mahaprabhu in seiner Jugend ein Gelehrter war, der während seines Wirkens alle anderen Gelehrten der damaligen Zeit bei Weitem übertraf und dazu brachte, dass Krishna-Bewusstsein so zu akzeptieren, wie er es lehrte, hatte er noch nichts schriftlich festgelegt. Das Einzige, was er schriftlich festgelegt hatte, waren diese 8 Texte. Das sind die 8 Texte Gottes, der vor 500 Jahren erschienen war. Und wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, hat er in diese Texte alles reingelegt, was er zu sagen hatte, was ihm am wichtigsten erschien. Das soll jetzt niemanden dazu zu der Schlussfolgerung bewegen, dass die Bewegung von Chaitanya Mahaprabhu eine völlig anti-intellektuelle Bewegung ist. Nein, Chaitanya Mahaprabhu unterrichtete die Menschheit durch seine engsten Geweihten, von denen einer zum Beispiel Jiva Goswami war. Nur um euch von Jiva Goswami zu schildern, Jiva Goswami war so gelehrt in den Schriften, dass er da saß in Vrindavan und aus allen biblischen Schriften, die er verbatim, die er im Kopf hatte, die Essenz zusammensammelte und viele Bücher schrieb, die so philosophisch akkurat sind, dass heute bisher, dass es noch niemandem gelungen ist in der Philosophie, das Werk Jiva Goswamis zu übertreffen. Er war so gebildet, dass er einfach im Kopf diese Verse niederschrieb, also kompilierte, diese philosophischen Statements machte und sie dann niederschrieb. Und zwar schrieb er so schnell, dass er dass er auf zwei Seiten gleichzeitig schrieb. Auf der einen Seite, er wollte mir nicht warten, bis die Tinte getrocknet war, bis er die Seite umblättern konnte. Er schrieb also hier den einen Text, dann auf der anderen Seite den anderen Text und schrieb also parallel. Sein Genius kannte keine Grenzen. Ich habe in meinen Kontakten zur akademischen Welt Professoren der Philosophie, der indischen Philosophie getroffen und die haben mir bescheinigt, was ich schon aus unseren Schriften wusste, dass dieses Werk, einfach dieses philosophische System des Jivas, einfach unglaublich ist und noch heute jemanden, der studiert, einfach ein schieres Entsetzen oder bringt, wenn er gegen Krishna-Bewusstsein ist, weil so überzeugend argumentiert wird, dass man einfach danach Krishna-Bewusstsein akzeptieren muss. Oder einfach voller Bewunderung ist man, wenn man es liest, weil man einfach weiß, dass dieser großartig ist. So, Lord Chaitanya hat also durch seine verschiedenen Schüler ein unglaubliches Maß an Wissen und an Gelehrsamkeit der Welt hinterlassen, aber mit diesen 8 Versen, da hat er sich selber persönlich geäußert. Es heißt, jeder, der diese 8 Versen rezitiert, er wird erleben, wie seine ekstatische Liebe und Hingabe zu Krishna Tag für Tag größer wird, Gaurachandra. Wenn Sie nochmal wiederholen. Jeder, der diese 8 Versen der Unterweisung von Chaitanya Mahaprabhu jeden Tag rezitiert, wird erfahren, wie seine ekstatische Liebe und Hingabe für Krishna Tag für Tag größer wird. Deswegen machen die Bodhis im Krishna-Bewusstsein Folgendes, dass sie morgens während ihrer oder vor ihren Runden diese 8 Verse rezitieren. Nun, ich möchte jetzt gerne mit dem ersten Text anfangen. Chetodara Paramarjanam Bhava Mahadavakni Nivapanam Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidya Vayu Jivanam Anandam Budivaranam Pradipadam Punam Ritasvaranam Savatma Snapanam Paran Vijayate Sri Krishna Sankirtana. Die Übersetzung von diesem Text lautet: Möge es Sieg geben für das Schänden des heiligen Namens von Krishna. Dieses Schänden ist in der Lage, den Spiegel des Herzens zu reinigen und die Leiden des lodernden Feuers der materiellen Existenz zu beseitigen. Dieses Chanten ist wie der zunehmende Mond, der durch seine Strahlen die weiße Lotusblume des guten Glücks für alle Lebewesen aufgehen lässt. Es ist das Leben und die Seele aller Bildung, dieses Chanten. Das Chanten des heiligen Namens von Krishna erweitert den glückseligen Ozean des transzendentalen Lebens. Es gibt einen kühlenden Effekt für jeden und befähigt einen, den vollen Nektar auf jeden Schritt zu kosten. Nun, ich weiß, dass keiner, der diesen Text das erste Mal hört, sich diese blumenreiche Sprache merken kann und möchte deswegen diesen Text zergliedern und die einzelnen Bestandteile in diesem Text erläutern und dann präsentieren. Es ist so, dass es seit dem Beginn des spirituellen Lebens sogenannte Yajnas gibt. Yajnas sind Opferfeuer, durch einen bestimmten Rhythmus präsentiert werden. Und wenn man an diesen Opferfeuern zugegen ist, stellen sich bestimmte spirituelle Ergebnisse ein. Zum Beispiel bei manchen Yajnas ist Vishnu selber in der Arena erschienen. Krishna selber hat sich manifestiert. Bei anderen Yajnas, die gemacht wurden, sind andere Persönlichkeiten gekommen und haben denen, die die Yajnas ausgeführt haben, Dinge gegeben, die wichtig waren für ihr Leben. So, diese Yajnas Yajna ist auch das Chanten von Hare Krishna. Es ist ein Opfer. Und dieses Feuer, das Opferfeuer des Chantens von Hare Krishna, hinterlässt bei jemandem, der dieses Feuer bei sich entfacht, eine bestimmte starke Wirkung. Genau wie ein Feuer ein Holz zu Asche verbrennt, so kann auch das Chanten von Hare Krishna unsere materielle Neigung zu Asche verbrennen. Es kann unsere ungöttlichen materiellen Aktivitäten vernichten, es kann materielle Wünsche vernichten und es kann auch unseren Wunsch, unseren abnormalen Wunsch, diese materielle Welt auf Biegen und Brechen zu genießen, beseitigen. Das Feuer des Chantens von Hare Krishna hat diese Wirkung für jemanden, der dieses Feuer entzünden kann. So genau wie bei einem Feuer, was Flammen hat, so hat auch dieses Chanten sieben zündende Flammen. Und wenn man sich diese einzelnen Flammen anschaut, von diesem großen Feuer des Chantens, hier kommt ein Teil der unerledigten Post zum Vorschein. So kann also diese Chant eine Wirkung haben. Nun, ich möchte jedem von euch sagen, wollt ihr diese Wirkung? Viele Menschen, die sich dem spirituellen Leben zuwenden, kommen als Touristen. Das heißt, sie betrachten das Ganze von außen. Wenn man Kälte hat im Herzen, wenn man Kälte hat im Geist, wenn man weiß, dass man zu weit entfernt ist von Krishna, kann man nicht Krishna-Bewusstsein nicht nur von außen anschauen. Dieses Seminar ist nicht für Leute, die von außen gucken. Die sollen besser weggehen. Ich sage das jetzt nur so ganz provokativ, um ein bisschen die Spannung zu steigern. Ich weiß, dass jeder hier von innen schauen will. Solch eine Praxis des spirituellen Lebens oder die Acht Unterweisungen von Chaitanya Mahaprabhu sind für Menschen bestimmt, die von innen schauen wollen, die tief eingehen möchten in das Mysterium des spirituellen Lebens, die auch bereit sind, bei dieser Reise, bei diesem Gang mit dem bei dieser Auseinandersetzung mit dem spirituellen Leben, Transformationen in ihr Bewusstsein zu erfahren. Nun, die erste zündende Flamme, vor dem bestimmt Menschen, die das entschlossen sind, ihre materiellen Verpflichtungen weiter aufrechtzuerhalten, Angst haben. Die erste Wirkung ist, oder die erste zündende Flamme ist, dass der Chetodarpanamajana, der Spiegel des Herzens, gereinigt wird. Was könnte das bedeuten, dass der Spiegel des Herzens gereinigt wird? Wir sehen ein bisschen die Zuhörer auf den Boden der Spiritualität bringen. Unser Geist ist wie ein Spiegel. Alles, was wir sehen, reflektiert sich. Nur ein Spiegel ist in der Lage, die Eindrücke, die vor ihm kamen, wieder zu vergessen. Wenn zum Beispiel das Objekt, was vor den Spiegel gestellt wird, nicht mehr gegenwärtig ist vor dem Spiegel, dann ist in dem Spiegel nichts mehr, was an das Objekt erinnert. Und es kommt auch nicht wieder in den Spiegel hinein, es sei denn, das Objekt kommt davor. Das ist etwas, was es nur einmal in dieser Welt gibt. Ein Spiegel, der Spiegel ist solch ein großes Mysterium, weil nichts seine Spuren im Spiegel hinterlässt, aber auch gar nichts. Nur unser Geist ist auch wie ein Spiegel, nur mit dem Unterschied, dass die Eindrücke, die in den Geist kamen, immer da drin bleiben, als Eindrücke. Man sagt dazu auch in Sanskrit, Sanskara. Es gibt verschiedene Bedeutungen von diesem Begriff, aber eine Bedeutung ist, dass der Eindruck ganz fest weiterbleibt im Geist. Wenn ihr zum Beispiel nachher über diese Straße zurückgehen werdet, wird diese Straße ein Schlammweg sein. Eure Füße werden sich in diesen Schlamm eindrücken. Nach gewisser Zeit wird bestimmt wieder die Sonne aufgehen und wird dann diesen Schlamm trocknen, sodass er zu einer festen Kruste wird. So ist es mit den Eindrücken, die wir haben in unserem Geist. Wir haben viele von denen gemacht. Die meisten von ihnen sind uns nicht mehr zugänglich. Nur wenn man einen Vorgang kennt, wie in der tiefen Psychologie, wird man sehen, was da alles in uns brodelt, was da alles unverarbeitet ist, was dort gegenwärtig ist. Der Geist, so heißt es in der Brahma-Viva Lhasa, hat die Eindrücke von mehreren Inkarnationen drin, die fest bleiben, wie die Eindrücke in einem Schlammweg. Das Chant von Hare Krishna ist in der Lage, wenn es richtig angefangen wird, diese Eindrücke, die seit unvergänglicher Zeit im Spiegel unseres Bewusstseins reflektiert sind, zu beseitigen und so einen Menschen dazu bringen, wirklich ruhig zu werden und wirklich ausgeglichen zu werden. Solange der Geist noch voll mit diesen Eindrücken ist, die nicht drin sind, wird man immer wieder sehen, wie man aus dem Geist Eindrücke kriegt. Nach Prestige, nach Ansehen, nach Gewinn und so weiter. Man wird immer wieder erleben, wie sich materielle Wünsche aus dem Geist heraus retten, die man überhaupt nicht in diesem einen Leben kennengelernt hat. Man wünscht sich plötzlich Dinge, die kommen aus einem vorangegangenen Leben. Solange der Geist unrein ist und der Spiegel des Geistes verunreinigt, kann man nicht wirklich in der spirituelles Leben zu praktizieren beginnen. Und so, das Chant des Hare Krishna Mahamantras ist deswegen so wichtig, weil es den Spiegel des Geistes reinigt. Man kann das richtig sehen, wenn man einen Menschen trifft, der angefangen hat zu chanten. Dann kommt aus seinem Geist, es kommt aus seinen Augen eine bestimmte Strahlung, eine bestimmte Ausstrahlung. Nicht daran, weil der Spiegel des Geistes gereinigt worden ist. Wenn er, so wie er aber aufhört, merkt man, wie wieder Schau über den Geist kommt. Schau, der den Spiegel verunreinigt, sodass man nicht mehr in der Lage ist, richtig zu reflektieren. Dieser Schau, der sich ansammelt, über unser reines Bewusstsein, sind diese materiellen Wünsche und der Genusssucht für die materielle Welt und so weiter und so fort. So, die erste Wirkung für jemanden, der anfängt zu chanten, ist, dass diese Verunreinigung aus dem Herzen herausgeht. Die zweite Wirkung ist Baba Mahatavakni Nivatmanam. Die Leiden des lodernden Waldbrandfeuers werden gelöscht. Es heißt, dass die ewige Seele in der materiellen Welt ein Waldbrandfeuer ausgesetzt ist. Und wenn ein Waldbrandfeuer losgeht, dann ist es nicht möglich, sich von alleine aus diesem Feuer zu retten. Erst dann, wenn Regen kommt, wenn es wie aus Eimern gießt, kann ein Feuer in einem Waldbrand gelöscht werden. Was nützt dir da eine Eimer, den du hübscherweise anbringst? So, die Leiden des materiellen Daseins, nämlich der Kreislauf von Geburt und Tod, wird mit einem Feuer verglichen. Lebewesen immer wieder in diesem Feuer verbrannt, immer wieder gezwungen, einen neuen physischen Körper anzunehmen und dann aufs Neue den unausweichlichen Tod in die Augen zu sehen. Um wieder alt zu werden, krank zu werden und dahin zu siechen und zu sterben. Das ist wie ein Feuer. Es heißt, dass dieses Feuer gelegt ist in diese Matra der Welt. Nicht durch Krishna, sondern durch die Seelen selber. Es gab einmal einen Schüler von einem spirituellen Meister, der ein Ignoramus war. Und der spirituelle Meister brauchte Feuer, um ein Yajna zu machen, ein Opferfeuer. Und er schickte seinen Schüler los, um Feuer zu holen. Und der Schüler sagte, kam zurück nach einer gewissen Zeit und sagte, ich konnte kein Feuer finden. Es ist sehr einfach, Feuer zu holen. Man braucht nur zu den Haushältern zu gehen und sich da Feuer auszuborgen in dem Wohnen oder irgend sowas und an einem Holz bringt und dann das Holz, das brennende Holz zum spirituellen Meister bringt. So der spirituelle Meister, der Guru war, das war nicht gut, aber es wird so überliefert, er war total enttäuscht über den Schüler, das muss eine Vorgeschichte gehabt haben. Jedenfalls war er so, rutscht es ihm raus, dann geh doch zur Hölle und hol dort Feuer. Nur der Schüler, da wäre er gegeben, und sehr dumm. Das heißt, dass er nach einem beschwerlichen Weg die Hölle erreichte. Und zu Yamaraj, dem obersten, also dem Todesgott, und sagte, ich soll hier Feuer holen für meinen Guru. So der Yamaraj sagte, du, na, hier brennt noch kein, das ist doch nicht so eine Art von Feuer, das hier brennt. Das Feuer, das hier brennt, sind die sündigen Reaktionen der bedingten Seelen. Das ist das Feuer und das haben sie mitgebracht durch ihre verruchten Wünsche getrennt von Krishna zu genießen. So, das ist das eigentliche Waldbrandfeuer des materiellen Lebens. Wenn jemand sagt, in den Schriften steht, das materielle Leben ist wie ein Waldbrand, ich sehe aber nur Feuer auf dem Gasherd. So ist das nicht sehr intelligent gesehen. Das Feuer, mit dem wir es hier zu tun haben, ist nicht ein solches Feuer, sondern es sind die Reaktionen auf unsere materiellen Tätigkeiten, die immer wieder eintreten und uns immer wieder verbrennen und das Leben leidvoll erscheinen lassen. So, es heißt, dass oder jeder, der eine solche, der eine Erfahrung gemacht hat von dem Chanten, wird erfahren, wie die Leiden des materiellen Daseins sofort aufgelöst werden. Manchmal werden die Devotis im Krishna-Bewusstsein von Außenstehenden als sehr glücklich wahrgenommen. Und das stimmt. Die Devotis sind sorglos. Das heißt nicht, dass sie einfältig sind. Sie sind sehr bewusst auf ihrem spirituellen Pfad. Aber sie kennen nicht mehr die Leiden des materiellen Daseins. Selbst dann, wenn ein Devoti krank ist, ist er, weil er auf der Ebene des Krishna-Bewusstseins verankert ist, nicht groß gestört durch die Leiden, die in seinem materiellen Körper wüten. Srila Prabhupada hat davon viele Beispiele gegeben. Zum Beispiel in der letzten Phase, bevor er seinen Körper aufgegeben hat, hätten gewöhnliche Menschen geschrien vor Schmerz. Aber Prabhupada hat sehr ruhig ins Mikrofon seine Übersetzung des Srimad Bhagavatams diktiert. Er war nicht, er ist auf eine andere Ebene. Völlig andere Ebene als der physischen Ebene. So, wenn, nachdem man den Spiegel des Bewusstseins gereinigt hat, das heißt den Schau weg hat, diese ganzen materiellen Illusionen weg hat, wird man erfahren, wie die nächste Stufe des Schändens einsetzt. Das heißt, wie man von seinem Karma, das heißt im Feuer der sündhaften Reaktion, befreit wird. Und so werden die Leiden des lodernden Waldbrandfeuers effektiv gelöscht. Es heißt, dass das Chanten des Heiligen Namens so machtvoll ist, dass jeder, der in den Fangmaschen von Geburt und Tod verstrickt ist, das sind wir übrigens, selbst durch das unbewusste Chanten von Krishnas Heiligen Namen, der von der Furcht in Person, das ist der Tod, in Person gefürchtet wird, sofort befreit werden kann. So, Shaya Kaila Chandika Vitaranam, das ist die dritte Wirkung. Durch das Chanten des Heiligen Namens wird nicht nur das Waldbrandfeuer des materiellen Daseins gelöscht, sondern der weiße Lotus des Glückes öffnet sich. Das muss ich auch erläutern. Dieses Bild sagt Folgendes. Im Tage oder während des Tages sind die weißen Lotusblumen geschlossen. Wenn jedoch die Mondstrahlen kommen und die Lotusblume berühren, so öffnet sich eines nach dem anderen die Blätter, bis die ganze geöffnet ist und ein wunderschöner Duft strahlt. So ist es auch, wenn wir den Hare Krishna Maha Mantra chanten, ganz langsam, durch den Einfluss dieses wiederholten Chantens, öffnet sich die Lotusblume unseres Glückes. Seht mal, wir haben ein Problem. Was ist unser Problem? Wir wollen in Maya sein. Wir wollen Illusion sein. Das ist so schwierig deswegen für manche von uns, den Pfad des früheren Lebens konsequent und mit offener Bereitschaft zu gehen. Wenn ihr doch den Heiligen Namen chantet, wird in der Lage sein, entgegenzuwirken. Und er wird den intensiven Wunsch entwickeln, Krishna-Bewusstsein zu praktizieren und etwas zu tun. Denn ohne den Wunsch kann man nichts mit den wunderbarsten Dingen anfangen. Selbst, also besser ausgedrückt, wenn man, selbst wenn man das Wunderbarste hat von der Welt und man hat nicht den Wunsch, es etwas damit anzufangen, dann nützt es eigentlich. Stellt euch ein wunderbares Festmahl vor. Denn alles ist da. Olivenöl, Erdbeeren, Schlagsahne, Brot, also bin ich so gut im Kochen, also alle Sachen, die ihr euch vorstellen könnt. Wenn ihr den Wunsch habt, zuzubeißen, könnt ihr mit dem Teller überhaupt nichts anfangen. So ist auch mit Krishna-Bewusstsein. Wenn wir hören von älteren Devotees, wenn wir aus den Schriften hören, das ist so wunderbar. Aber wenn wir selber nicht den Wunsch haben, es zu schmecken und zu kosten, nützt es uns herzlich wenig. Es kommen so viele Leute in unseren Tempel, es kommen so viele Leute zu den Vorlesungen. Wenn der Wunsch nicht da ist, etwas daraus zu machen, dann wird man es langweilig finden, dann wird man die Tempel als, man wird fragen, wenn man auch die, man wird sie auch als nicht bedeutend finden, oder wie wir vorhin besprochen haben, wenn man zur Farm hier kommt, dann fragt man, wo sind denn hier die Tennisplätze, verflucht nochmal, ich will Tennis spielen. So, wenn man nicht den Wunsch hat, kann man Krishna-Bewusstsein nicht. Das ist unser Hauptproblem. Wir haben diesen Wunsch noch nicht. In den Heiligen Schriften wird erwähnt, dass dieser Wunsch manchmal erst nach vielen, vielen Geburten und Toten erlangt wird. Dieser Wunsch ist eigentlich der Preis, der einzige Einlasspreis, um in die spirituelle Welt zu kommen. Dieser Wunsch ist praktisch die Kraft, die das Unsichtbare sichtbar macht. Die Schriften geben das Beispiel von einer Zuckerrohrpflanze, in der wunderbarer Zuckerrohrsaft enthalten ist. Sie muss aber erst gepresst werden, damit der Zuckerrohrsaft zugänglich wird. So muss auch Krishna bewusst, wird auch Krishna Bewusstsein für uns von nur etwas bleiben, was wir von außen betrachten, mit einem ewigen Kratzen am Kopf, solange wir nicht den Saft kosten, das heißt durch unseren Wunsch dafür sorgen, dass der Nektar des Krishna-Bewusstseins auf uns zugänglich ist. Und das Hauptproblem der bedingten Seele ist ein materielles Konzept des Lebens. Ich möchte jetzt eine einfache Frage stellen, weil wir alle aus dieser, glaube ich, diese Frage beantworten können. Wie würdet ihr Materialismus definieren? Was ist das für eine Gesinnung? Es gibt Preise. Aha, ich sage es für die Nachwelt auf Kassette. Es ist eine Sehnsucht nach etwas, was man eben durch den Materialismus nicht erlangen kann. Das ist eine sehr erleuchtete Antwort. Sehr schön. Mhm. Gibt es andere Definitionen? Uwe. Uwe sagt, unabhängig von Krishna zu genießen, das ist Materialismus. Hat auch was, ne? Wie heißt du, klar? Gerold, aus Kassel, ne? Der Künstler, bitte, Gerold. Etwas besitzen wollen, das ist Materialismus. Auch gut.
Unstillbare
Luft. Unstillbare Luft. Das ist auch gut. Mhm. Den Wunsch ständig zu genießen zu wollen, ohne was dafür zu geben. Auch gut. Yes, Atreya Rishi, wie? Athos, nicht? Der Göttersohn, Athos. Tierisches Leben. Tierisches Leben. Vita Animala, nicht? Animalo oder so. Ja. Daher. Zeitweilige Genusserkeit.
Nur an das zu glauben, was man
mit
den fünf Sinnen erfahren kann.
Nur an das zu glauben, was man mit den fünf Sinnen erfahren kann. Also ich merke, langsam tauche ich auch auf. Also ich habe schon eine sehr gute Verwirklichung. Ja.
Den Wunsch, etwas festzuhalten, das einem immer aus den Fingern
entrinnt. Den Wunsch, etwas festzuhalten, was einem immer aus den Fingern entrinnt. Ja.
Selbstsucht.
Selbstsucht. Gut. Ich möchte euch, nachdem ihr alle eure Definitionen gekostet habt, die Definition aus der Katha Upanishad geben. Eine Definition, die meines Erachtens auch sehr geeignet ist, einen Materialisten über die Unzugänglichkeit vom Materialismus aufzuklären. Shreyascha Priyascha Manusyamesha so sampadya vinakti dhita shreya hidiro vipriyesho vrinite preyo mando yogyakshman vrinite. Jede Seele hat die Möglichkeit, zwischen zwei Pfaden zu unterscheiden: den Pfad der Sinne und im Pfad des spirituellen Wohlergehens. Den Pfad der Sinne nennt man Preyash
und den Pfad des spirituellen Wohlergehens schwerst. Nachdem die Weisen sorgfältig diese beiden Wege abgewogen haben, akzeptieren sie den Pfad des spirituellen Wohlergehens, während die getäuschten Seelen, deren Urteilsvermögen erbärmlich ist, den Pfad des weltlichen Gewinnes und der Sinnenfreude vorziehen. Hier ist der Unterschied zwischen materiellem und spirituellem Leben. Materielles Leben bedeutet, kurzfristig das zu nehmen, was einem angenehm erscheint. Die Schriften erwähnen den Pfad der Sinne mit einem Beispiel von der Jagd. Der Jäger kann einen starken Elefanten fangen, indem er eine lustvolle eine Elefantenfrau, die feucht ist, vor ihm tanzen lässt, und der Elefantenbund kommt dann aus dem Dschungel und feucht der feuchten Elefantenfrau in die Grube hinein. Das ist ein Beispiel, wie Sexualität sehr angenehm erscheint, aber ein Ergebnis hat, wie dass man sich einfach nachher nicht mehr leiden kann, weil man lediglich den Pfad der Sinne miteinander gegangen ist, Kinder hat als Ergebnis, die einem nicht in den Kram passen, sich dann scheidet, Alimente bezahlt, ihr kennt diese Leiden bestimmt, oder einige, die hier sitzen, sind sogar Alimentebezahler. So, das ist ein Beispiel dafür, was in die Schriften gegeben wird. Es gibt aber Beispiele für alle anderen Sinne, für die Zunge, ist es die Motte, die so die Biene, die in den Lotus geht, der sich abends schließt und die Biene erschickt. Das Ohr, was Musik hören will, wird analysiert durch das Beispiel mit dem Jäger, der eine Flöte bläst und so den schönen Hirsch aus dem Dickicht lockt und ihn mit dem Pfeil erschießt. So, alle unsere Sinne sind ständig geneigt, das, was kurzweilig schön ist, zu genießen. Ein schönes Haus, ein schönes Apartment, ganz gleich, wenn es 2300 Mark im Monat kostet, macht nichts. Küche und Einrichtungsgegenstände und schöne Frau und Erdbeeren mit Schlagsahne. Das ist es einfach für dieses Leben. Erdbeeren und Schlagsahne für mich. Ich brauche gar nichts anderes, ich krieg's auch nie. Das ist meine Situation. So ist es mit dem Schwert, was auf kurze Sicht gut erscheint. Das Prime Example für Schwert ist die Zigarette oder der Alkohol, oder die Droge, die einen alles nimmt. Wusstet ihr übrigens, dass 1940 das Hauptproblem in Schulen war, dass die Schüler immer Kaugummi kauten? Und 1990 ist das Hauptproblem Drogenmissbrauch. Nur zum Sagen. Das zeigt, wie sich die Werte wechseln in unserer wandelnden Zeit. So, Shreyas ist also der Pfad der Sinne, der nur das kurze, das flackerhafte Glück kennt. Und Preyas ist der Pfad, den man einschreitet, wo man überlegt, wo das spirituelle Wohlergehen, Krishna-Bewusstsein, in allererster und vordergründigster Stelle steht. So, unser Hauptproblem ist eben, dass wir durch unsere 1000 Jahre westliche Geschichte, die wir vielleicht auf dem Buckel haben, diese Schwerstgedanken mit uns bringen. Das heißt, dass wir fälschlich materielles Leben genießen. Durch das Chanten, was ernsthaft und mit voller Absorbierung des Bewusstseins gemacht wird, wird sich dieser Wertewechsel im Bewusstsein aufstellen. Man ist nach den langen nach den Dingen, die auf lange Frist gesehen wertvoll sind, aus. Die vierte Wirkung heißt Vidyavam Jivanam. Das Leben allen transzendentalen Wissens ist für jemanden zu erfahren, der richtig chantet. Wissen ist inhärent in der ewig schlurfenden Seele gegenwärtig. Die Dinge, die wir erklären, weiß jeder von euch. Wir hoffen lediglich mit den Erklärungen den Weg zu freizuschlagen für jeden Einzelnen aus dem Dickicht der Illusion hin zu der ordentlichen spirituellen Praxis im Chanten des Heiligen Namens. So, das wissen wir doch von unserer eigenen spirituellen Identität von Krishna, ist durch unsere langanhaltende Gemeinschaft mit der materiellen Welt vergangen. Wenn wir uns heute mal wirklich reflektiv fragen, wer sind wir denn in Beziehung zu Krishna? Ich habe sowas gehört, ich bin eine ewige Seele, aber was ist meine Identität? Ich bin noch nicht ein Mann vor Krishna oder eine Frau vor Krishna oder ein Eunuch, also nicht ein drittes Geschlecht vor Krishna. Ich bin noch kein Deutscher oder kein Italiener. Was bin ich denn eigentlich? Das ist schon da, die Antwort. Das ist eine ewige, spirituelle Tatsache, dieses Wissen. Nun, Mahamaya, diese materielle Energie, bedeckt dieses Wissen. Bedeckt die ewige Form, die Svarup nennt sich das, der Seele. Krishna hat eine Svarup Shakti, eine Wissensenergie. Dass man Dinge sagt und sich eigentlich, man hat so, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, man hat eine große Schar von Leuten vor sich, zum Beispiel im Universitätspublikum, und man spricht dann, und dann kommen Fragen aus dem Publikum, und man weiß, man möchte jetzt dieses Publikum zufriedenstellen, aber man hat das noch nirgendwo gelesen. Nun, im Krishna-Bewusstsein, oder wir sind eigentlich recht orthodoxe Leute, wir wiederholen eigentlich nur das, was wir lesen, aber es gibt solche brenzlichen Situationen, wo es nicht geht. Und dann macht man einen philosophischen Punkt und man denkt, hoffentlich war das richtig. Nicht, dass ich hier die Überseele enttäusche. Und man tut dann nach einiger Zeit, liest man und findet den gleichen Punkt genauso erklärt von Jiva Goswami oder von Srila Prabhupada. Dieses Wissen ist plötzlich da gewesen, es ist angegeben worden. So, durch das Chanten von Hare Krishna kann man diese Erfahrung machen, dass man einfach an Wissensquellen herankommt, die einen nicht auf der empirischen Art und Weise oder der empirischen Grundlage zugänglich sein können. Einmal ist es natürlich so, dass die Überseele im Herzen das Wissen gibt, aber wie wir hier erfahren, kommt eine bestimmte Svarup Shakti, eine Wissensenergie, taucht auf im Herzen, und die Unwissenheit, die so lange wie eine Dunkelheit über das Herz gelagert war, vergeht. Das ist eines der Ergebnisse beim Chanten der Heiligen Namen. Letztendlich zeigt einem das Chanten die spirituelle Form, die man hat, unsere spirituelle Identität. Wir werden genommen durch das Chanten und nach Goloka Vrindavan gebracht, der ewigen spirituellen Welt, wo wir schon, während wir noch in diesem Körper sind, Einlass finden in den ewigen transzendentalen Aktivitäten Krishnas. So, werde, ich merke, ich bin hier, komme hier ganz schön ins Erklären rein. Ich werde noch fortschreiten, der Zeit zu lassen. Fragen muss ich ein bisschen kürzen, merke ich gerade. Ananda Mudivarana, das ist die fünfte Flamme beim Chanten. Das heißt, ein immer zunehmender oder anwachsender Ozean des spirituellen Glückseligkeit offenbart sich. Es ist so, dass wir in dieser materiellen Welt niemals sprechen können von davon, dass wir eine bleibende Glückseligkeit haben. Denn was immer wir erlangen an Zufriedenheit und so weiter und so fort, wir schnell wieder geschürt werden durch die Wünsche, die auftreten, nach etwas, was wir bisher noch nicht besitzen. Es ist ein Fluch der bedingten, über die bedingte Seele, kann man fast sagen. Dass man ständig Wünsche hat, selbst wenn man das Ziel eines Wunsches erreicht hat, geht schon als nächstes die Motorik des Wunsches weiter. Selbst Yogis haben Wünsche, selbst Jnanis haben Wünsche, selbst Kamis haben Wünsche. Erst bei Sakala Arshanta, das heißt, all diese Leute, selbst die Leute, die versuchen, frei zu werden von Wünschen, sind noch Sakala Arshanta, das heißt, sind allesamt unzufrieden. Weil diese Motorik des Wünsches, die ja tief aus der Seele kommt, und wie du es gesagt hast, du hast eine sehr nice Antwort gegeben. Materialismus, sagtest du, ist eine Sehnsucht, die man nicht durch Materialismus erfüllen kann. So war es gesagt. Jetzt, das ist wirklich auch eine sehr schöne Definition. Selbst wenn man alles hat, was man will, ist die Motorik des Wunsches da immer da. Und es geht weiter, das brennt und weiter und weiter. Die Gita sagt, nur wie der Ozean ist, der gleich bleibt, obwohl ständig Flüsse in ihn einmünden, der ist zufrieden. Aber wer ist schon so? Wo sind die Wünsche, die man hat, einfach wie Flüsse, die in den Ozean gehen? Das heißt, die tauchen auf und die lassen uns kalt. Das gibt es nicht. Jeder, der denkt, es gibt das außerhalb des Krishna-Bewusstseins, müsste einen Beweis erbringen, Beispiele geben und zeigen, aber man braucht gar nicht erst zu suchen, ist einfach nicht möglich. Ananda Mudivarana, dadurch, dass man zu seinem ursprünglichen spirituellen Bewusstsein als ewiger Teil Krishnas kommt, kann man immer verbunden sein mit diesem unbegrenzten Quell der Ekstase. Da kommen keine Wünsche mehr aus dem Ego herausgeschrudelt. Das ist still, diese Quelle. Man ist verbunden mit dem Herrn. So, dann geht es weiter. Sechste Wirkung ist Punamritas Vadanam. Oh, ich muss was sagen. Ich habe hier so viele schöne Zitate, die kommen alle. Moksha Lagukrit heißt es. Jemand, der im rein Krishna-Bewusstsein Fuß verlacht selbst das Konzept der Moksha, der Befreiung vom weltlichen Dasein. Er ist einfach nicht mehr an Befreiung vom weltlichen Dasein interessiert. So, die sechste Wirkung ist Punamritas Vadana. Es gibt den Geschmack von völligem Nektar. Lord Chaitanya zeigt das in seinem eigenen Leben. Als Lord Chaitanya in Puri das Chanten der heiligen Namen zelebriert hat mit seinen Devotees, verfiel er in alle acht Ekstasen gleichzeitig. Wir werden nachher noch von diesen Ekstasen hören. Ist klar, Vogelschlag. Lord Chaitanya betrachtete die Sinne wie unnötiges Holz, Feuerholz, was er mit sich rumtrug. Also er hatte gar keine Beziehung mehr zu diesen Sinn. Ein Mensch, der auf der spirituellen Ebene genießt, dem erscheint wirklich materielles Glück als höchst unbedeutsam. Und direkt langweilig. Es ergibt sich für einen Menschen im spirituellen Leben überhaupt nicht die Frage, darf man nicht mal die Sinne befriedigen oder darf man nicht mal materielle Freude haben. Das ergibt sich nicht. So, die siebte Wirkung ist Savatmasnapanam. Man hat, das heißt, ein völliges Bad für die Seele. Wir haben zwei Arten von Körpern. Der eine Körper ist unser grobstofflicher Körper. Der zweite Körper ist unser feinstofflicher Körper. Über Sanskrit hat das Wort Atma oder das Selbst, ich habe es eben mit Seele übersetzt, noch eine andere Bedeutung. Selbst kann auch den Körper meinen und kann auch den Geist meinen, das Denken. Wer richtig chantet, erfährt also auch ein körperliches Wohlsein. Ich nehme gerade etwa die sonische Tradition der Vedas, beschäftige mich gerade selber als ein Hobby, das ist die Kraft der Klangschwingung. Man findet dort Klangschwingungen, die in der Lage sind, den physischen Körper zu heilen. So hat man auch, hat mir gerade ein Arzt, der ein bisschen damit experimentiert, gesagt, dass er festgestellt hat, wie ein Mantra in der Lage ist, den Krebskranke zu heilen. Der hat davon Befunde gemacht. Zum Beispiel Kehlkopfkrebs, eine ganz unangenehme Angelegenheit, wurde geheilt dadurch. Na, das ist nichts mehr nützte, sag mal, also jetzt musst du chanten. Und der feinstoffliche Körper, das ist uns, glaube ich, allen klar, wenn wir ständig den Hare Krishna Mantra chanten, entwickeln oder verändern sich ja unsere Wünsche und dergleichen mehr. So, durch das Chanten des Heiligen Namens wird unser Körper und auch unser Geist geläutert. Nun mag ein Zweifel auftreten. Du hast jetzt über die 6, 7 Wirkungen des Heiligen Namens gesprochen, aber ist es nicht so, dass du dadurch eigentlich im Zuhörer einen Wunsch, eine Sehnsucht erweckt hast, selber auf diese Stufe zu kommen? Kann man, man müsste doch sagen, dass dies auch wieder ein Wunsch ist, den du eben verurteilt hast. Nämlich ein Motiv, nach Glück zu kommen. Doch, hab keine Angst. Die vorangegangenen Acharyas erklären uns, dass dieser eine Wunsch, Krishna bewusst zu werden in diesem einen Leben, nicht selbstischen Motiven entspringt, sondern dass er viel, viel tiefer anzusiedeln ist. Nämlich in der ewigen Seele, die eine Art Unzulänglichkeit festgestellt hat in dem materiellen Leben. So, dieses Chanten ist also in der Lage, unsere Liebe zu Krishna zu erwecken. Das wollte ich mit dieser Lektion sagen. Und es ist in der Lage, uns schon jetzt, während wir noch im materiellen Leben sind, einen Geschmack zu geben, der uns ermutigt, ständig fortzuschreiten im spirituellen Leben. Es ist auch eine Möglichkeit, das Chanten ist auch eine Möglichkeit, Liebe zu kosten, Liebe zu Gott, die uns weiterhin inspirieren kann auf dem spirituellen Leben. Wir müssen erkennen, wo wir sind. Wir sind sehr weit und doch sehr nah. Wir sind sehr weit entfernt, doch sehr nah, so wollte ich sagen. Wir sind in diesem materiellen Körper schon seit langer, langer Zeit, in diesem materiellen Geist. Wir können uns kaum konzentrieren auf ein beständiges, spirituelles Leben. Unser Leben, was wir führen, ist gestört durch Krankheiten oder durch die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, um uns unser Haus oder unsere Wohnung leisten zu können. Wir sind umringt von Geburt und umringt von Tod. Unsere Situation ist nicht sehr schön. Wenn wir nicht einen Geschmack kriegen oder wenn der Pfad nicht aufleuchtet vor unseren Augen, sodass wir einen Anhaltspunkt haben, sind wir wirklich verloren. So das Chanten des Hare Krishna Mahamantras kann uns diesen Anhaltspunkt machen und soll und kann uns führen. Das ist die Zusammenfassung. So, ich bin jetzt an ein Ende angelangt. Ein vorläufiges Ende. Von dem heutigen Thema auf alle Fälle. In der morgigen Vorlesung, nun, ich will mal so sagen, wenn wir diese Beschreibung hören, ist es für uns bestimmt schwierig, das alles nachzuvollziehen, eben weil wir noch nicht solche Erfahrungen gemacht haben in unserem Leben. Unsere Erfahrung beim Chanten ist, wir werden müde oder wir denken an Jelmoni, Einkaufszentrum oder uns tun die Beine weh vom Sitzen und so weiter und so fort. Ich will nicht sagen, dass das die einzigen Erfahrungen sind, sonst würde ja niemand weiter chanten. Aber das sind solche Erfahrungen, die immer wieder reinkommen. Und wenn wir hören von diesen Beschreibungen der ekstatischen Liebe zu Gott, dann sagen wir, wann, oh wann, wird nur ein Schatten dieser Verwirklichung, nur ein Zehennagel von mir kreuzen. Also rüberlaufen mit einem Zehennagel. Ich bin so meilenweit davon entfernt. Morgen nun werden wir beschreiben, was uns entfernt. Mal sehen, dass ich nicht zu viel verspreche. Jetzt, morgen werden wir beschreiben, was uns konkret entfernt und wie wir diese Mauern umstürzen können. Auch das auch wir mit dieser ersten Lektion vom Heiligen Namen, dass wir also danach sagen können, ja, das habe ich auch so erfahren. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Wenn wir es nicht schaffen, in diesem Leben einen Geschmack an Krishna zu erfahren, wenn wir nicht Krishna spüren, dann wird es für uns nicht möglich sein, wirklich den Pfad zu Ende zu gehen. Wir werden nur immer den Pfad der Sinne zu Ende gehen. Das heißt, immer wieder enttäuscht werden über die Unzulänglichkeiten dieses eigentlich unnatürlichen materiellen Lebens. So, Hare Krishna, ich möchte hier enden. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Chaitanya Channa, spürst du diese Dinge, diese sieben Flammen? Manchmal ein bisschen, nicht? Ja.
Was ich sehr gerne hören wollte, ist nochmal diesen Vers aus der Karte von Schaden. Über die Definition des Materialismus.
Ja, das ist ein sehr wichtiger. Shreyascha Priyascha Manus Yamesha. Jede Seele hat die Wahl, ein von zwei Pfaden zu akzeptieren. Den Pfad der Sinne oder den Pfad des spirituellen Wohlergehens. Nachdem die Weisen sorgfältig diese beiden Wege gegeneinander abgewogen haben, akzeptieren Sie den Pfad des spirituellen Wohlergehens. während eine getäuschte Seele, deren Urteilsvermögen armselig ist, es vorzieht in Fahrt weltlichen Gewinnes und Sinnfreude zu gehen. Das ist der entscheidende Unterschied. Nun, beim weltlichen Leben ist es so, dass man schon erfahren hat, dass es bestimmte Tätigkeiten gibt, die einem ein sofortiges Ergebnis geben. Beim spirituellen Leben müssen wir lernen, dass es bestimmte Tätigkeiten geben, die einem ein Ergebnis geben. Manchmal ist dieses Ergebnis nicht sofort da. Es ist genauso wie wenn man homöopathische Medizin nimmt. Man muss sich manchmal eine ganze Woche gedulden, bis dann der Zeitpunkt kommt, wo die Medizin anschlägt. So ist es auch mit den spirituellen Übungen. Man muss sich gedulden, sie eine gewisse Zeit lang ausführen, um die Wirkungskraft zu erfahren. Aber man wird sie mit Sicherheit erfahren. Man soll nicht ungeduldig sein. Jetzt gibt es noch andere Texte. Der heilige Name von Krishna ist die höchste Segnung. Er steht über allen Segnungen. Er ist süßer noch als der süßeste Honig. Die ewige Frucht transzendentalen Wissens am Baum der gesamten Schriften. O Bester der Menschen, wenn jemand Krishnas Namen nur einmal chantet, ohne Vergehen, jetzt habe ich schon das Wort gesagt, das morgen rankommt. Und ob er es nur voller Vertrauen chantet oder gleichgültig, der heilige Name befreit ihn. Es werden in den Schriften von Sündern gesprochen, wie zum Beispiel Ajamir, der einst den spirituellen Weg ging, den Weg des Shreyas, aber dann aus Interesse an einer Prostituierten wieder den Pfad der Sinne sich zuwandte. Als er dann verstarb, völlig degradiert und dekadent, er war Mörder inzwischen geworden, also Raubmörder, um seine vielen Kinder zu erhalten. Da rief er unbewusst den heiligen Namen aus. Und zwar rief er nach seinem Sohn, dem jüngstgeborenen Ajamir, Narayan, 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 bis er so starb. Und da der heilige Name nicht verschieden ist von Krishna, sind dann die Sendboten erschienen und haben die Sendboten des Todes weggeschickt, sodass Ajamir eine zweite Möglichkeit bekam. Auch wir, die wir mit dem Chanten begonnen haben und zu einer Gleichgültigkeit gekommen sind, müssen wir immer wieder einen zweiten Anlauf nehmen, eine zweite Reform machen. Morgen zum Beispiel sollten wir, wenn wir morgen wieder anfangen zu chanten, uns vornehmen, richtig zu chanten, in einer ruhigen Umgebung, den Chant zuzuwenden. Wir werden sehen, sehr schön morgens draußen. Es hat übrigens aufgehört zu Wüsten und zu Wettern. Aber wenn man so morgens beim Sonnenaufgang da in der freien Natur chantet und sich wirklich konzentriert, sich wirklich vornimmt, dass die Silben nicht irgendwo in den Wäldern verklingen, ein Ohrenschmaus für die Maulwürfe und Rehe, sondern dass man sie selber hört, wird man merken, wie diese Kraft ansetzt. Macht mal den Versuch. Werdet es schon sehen. Ja, Sigi. Du heißt doch Sigi oder Siggi? Ja.
Wenn man jetzt fragt, ist zum Beispiel nicht in der Chat und die Stimme solche starken Krankheiten sind nicht gut. Es heißt, dass viele Menschen beim Sterben plötzlich Schleim entwickeln, der aus der Lunge in die Kehle kommt, und dann können sie nur noch sowas wie machen. Es gibt einen Vers, so, der König Kulashikar sagt Folgendes: Mein lieber Herr, jetzt wo ich noch gesund bin und an dich denken kann und mich konzentrieren kann, ist es besser für mich, ich sterbe jetzt. Denn wenn ich erstmal in den Zustand komme, den du eben beschrieben hast, dass man also so krank ist, dass man nicht mehr schranken kann, dann fällt es mir sehr, sehr schwierig, den Heiligen Namen zu chanten. Versteht ihr? Mit diesem Text, dem aus dem Mukundamala Stava, drückt Kulashikar aus, dass ihm das ewige spirituelle Leben, nämlich sich an Krishna zu erinnern und Krishnas heiligen Namen zu chanten, wichtiger ist, selbst als das Leben eines Königs. So, wenn man so krank ist, dass man da also, dann hilft nur noch eine Sigi. Dann sagst du an die Bescheid, dann scharf kauft ihr euch auf ein Ticket auf das Swiss Air, dann fliegen wir dich schnellstens nach Vrindavan und tauchen dich in Yamuna, und dann ist noch eine Hoffnung für dich. die absolute Express-Notversorgung. Also nicht gerade untertauchen in der Yamuna, aber stimmt. Vorher solltest du die Perfektion im Chanten erreicht haben. Was ich ausdrücken wollte ist, dass ein Devotee, der richtig im Chanten versunken ist, körperlichen Schmerz nicht so wahrnimmt. Es gibt so Schmerz, den einen wirklich verrückt machen kann. Ich hatte jetzt gerade die letzten Tage so ein heißes Messer im Bauch drin und viermal umgekehrt und dann nochmal ein fünftes Mal. Und das alles in der Mitte, in der Nacht, sodass die Träume auch noch dementsprechend sind. So, das ist, da kann man nur noch chanten. Und dann, wenn man richtig chantet und sich vertieft, merkt man es nicht mehr. Ehrlich gesagt, ich nehme immer noch Betäubungsspritzen beim Zahnarzt, also, weil sich eben schlecht chanten lässt. Also Chanten ist schon sehr machtvoll. Ist einfach so, dass es so stark ist, das Chanten, dass es dein Bewusstsein in Anspruch nehmen kann. Es ist einfach, im Grunde genommen ist es nicht so mysteriös und nicht so schwierig nachzuvollziehen. Das hat man schon manchmal, wenn man so konzentriert ist auf eine Sache, dann ist das Bewusstsein und nimmt nichts mehr wahr. Das ist zum Beispiel das Problem, Uwe hilft mir in vielen Dingen, meinen Service auszuführen, und er kommt rein und manchmal erschrecke ich mich total, weil ich einfach nicht wahrnehme, was in dem Zimmer war, weil ich mit einer Sache so beschäftigt bin. Es ist einfach so, wenn man vertieft ist in eine bestimmte Sache, dann nimmt man andere Dinge einfach nicht mehr wahr. So ist es beim Chanten, das kann das Bewusstsein so absorbieren und muss das Bewusstsein so absorbieren. Einmal zum Thema Krankheit und Chanten hat der Namacharya Haridas Thakur in hohem Alter eine sehr schöne Antwort gegeben auf das Thema, was ist Krankheit. Und zwar kam Chaitanya Mahaprabhu zu ihm, er hörte, dass der Haridas Thakur kurz davor war, seinen Körper aufzugeben und sehr gebrechlich und alt war. Und er fragte, Haridas, was ist mit dir? Was ist deine Krankheit? Ich habe so Besorgniserregendes gehört. Haridas Thakur antwortete, meine Krankheit ist, ich kann nicht mehr richtig den heiligen Namen chanten. Ja, aber du chantest doch den ganzen Tag. Aber es geht so langsam. Ich liege ja nur da. Ich bin nicht mehr in der Lage, richtig zu chanten. Ich möchte nicht mehr mit dieser Krankheit existieren. Nicht, so ist es. Ich selber war einmal unter Morphium in einem Krankenhaus. Also, weil jetzt nicht mehr komisch, ich musste. Das war falsch operiert worden und die Wunden waren sehr offen. Und da musste Betäubungsmittel gespritzt werden. Und da ging das Chanten so langsam. Hare Krishna, Hare Vrindavan. Nee, Hare Krishna. Und man hat dann weiter gechantet, so irgendwie wie es geht halt. Nicht? Das ist sehr traurig. Aber das ist noch, du bist jung, quicklebendig. Von intensiven Wesen. Du solltest das Chanten jetzt richtig darauf konzentrieren. Wenn du das jetzt lernst, wo du jung bist und einen Körper hast, der noch dynamisch ist, mit Energie ausgestattet, wirst du, wenn Krankheit kommt, auch nicht mehr so beeindruckt sein. Du wirst einfach die Bewusstseinsebene wechseln. Klar, selbst wenn du nicht chanten kannst, chantest du innerlich. Krishna Chandra. Ja. Materielles Wissen ist eine Erweiterung der Avidya-Kraft des Herrn, der Unwissenheitskraft des Herrn. Ich weiß, dass das wehtut, wenn man studiert, aber es ist einfach eine Tatsache. Wissen über die niedere Energie des Herrn, diese materielle Energie des Herrn, ist nicht eigentliches Wissen. Wissen über das, was Wissen bedeckt, kann nicht als Wissen bezeichnet werden. So wird ein Student, der also Angst hat vor der Examensarbeit und nicht gelernt hat, höchstwahrscheinlich nicht wissen, was E gleich MC ins Quadrat nun im Einzelnen bedeutet. Nicht? Wird also neben wirklich materielles Wissen offenbart werden. Es sei denn, das ist eine andere Sache, es sei denn, dass Krishna will, dass er das Examen macht und es arrangiert, weil er weiß, dass der Glaube und das Vertrauen dieses Devotees ist so schwach, dass er dann das Examen macht. Ich kenne zum Beispiel Freunde aus Hamburg, die in ihren, also eine Mataji, die in ihren Glanzzeiten sehr viel Vertrauen in Krishna-Bewusstsein hatte und so viel Service gemacht hat, dass sie sich kaum ausreichend vorbereitet hatte auf die Prüfung. Und dann in der Prüfung doch durchkam. Das war jetzt nicht, dass sie durch Chanten all die Informationen gekriegt hat, klack, 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 in ihre Datenbank. Nein, es war mir so, dass Krishna gesehen hat, das Vertrauen dieser Person ist noch so schwach. Ich muss ihr Erfolg geben im materiellen Leben, sonst wird sie nicht den Pfad gehen können. Das ist etwas anderes. Aber nicht, dass wir uns jetzt hinsetzen, chanten, okay, ich fixiere mich auf Physik. Und dann danach sind wir erleuchtet in Physik. So ist das nicht. Chanten hat nichts mit der Avidya-Kraft, der materiellen Wissenskraft zu tun. Es kann aber sein, dass Krishna ein materielles Wissen gibt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zu einem natürlichen Ende. Ich muss mir ist eine kleine Bemerkung erlaubt, aber die werde ich jetzt nicht machen. Hätte ich beinahe gemacht. Das ist eine Bemerkung über die Zuhörerschaft. Am letzten Tage werde ich diese Bemerkung gerne machen. Ihr werdet sehr interessiert sein, sie zu hören. Falls ich es vergesse, bitte sei so gut, mich zu erinnern. Es ist, ich habe da eine bestimmte Wahrnehmung, die ich glaube, die nicht von der mentalen Ebene kommt, sondern von Krishna. So, ich möchte mich sehr herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit, die diesen Themen gibt. Ich weiß, dass das heutige Thema ein wenig, wie soll ich mich ausdrücken, hochgegriffen war für manche. Aber ich möchte euch dennoch ermutigen, die zweite Lektion zu erleben und auch die dritte, weil man da dann merkt, was die Bewusstseinswahrnehmungen sind für unsere, wie soll ich mich ausdrücken, ja, Wahrnehmungsdissonanz, dass wir nicht eben genau diese Beschreibung verwirklichen können und wie man sie denn überwinden kann. Gut, alles Gute, seid vorsichtig, dass ihr euch nicht verkühlt. Manche machen das unvorsichtig, wenn schlaft im Trockenen, nicht mit entblößter Brust mit leichten Kleidern, nicht im Frage Krishna.